Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Muslimfeindlichkeit oder Islamismus? Worüber die Islamkonferenz spricht und worüber nicht? Gleich unser erstes Thema. Außerdem stellen wir Ihnen in dieser Sendung einen jungen, schwulen Pfarrer aus New York vor, dem Hunderttausende in den sozialen Netzwerken folgen. Und wir besprechen das neue Buch des betagten Benediktiners David Steindl-Rast über das Vaterunser. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. . 2006 wurde die Islamkonferenz ins Leben gerufen. Für einen besseren Dialog zwischen den Muslimen hierzulande und dem deutschen Staat. Initiator war damals der CDU-Politiker und Innenminister Wolfgang Schäuble. Alle seine Nachfolger im Innenministerium setzten die regelmäßigen Konferenzen fort, mal mit mehr und mal mit weniger öffentlicher Beachtung. Jetzt geht es weiter mit der Islamkonferenz. Am Mittwoch hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser die nächste Phase eröffnet. 160 Teilnehmer kamen dazu nach Berlin. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Themen Muslimfeindlichkeit und die Imamausbildung. Für uns zugehört hat Abdul Ahmad Rashid, Redakteur und Islamexperte beim ZDF. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse?
Guten Morgen, Frau Dittrich. Ja, die wichtigsten Ergebnisse waren, das haben Sie gesagt, Frau Faeser hat betont, dass sie weiterhin die Muslimfeindlichkeit in Deutschland entschieden bekämpfen möchte. Dann möchte sie die Teilhabe der Muslime und der muslimischen Gemeinden verbessern und bei der Ausbildung von Imamen, also muslimischen Geistlichen, Fortschritte machen. Neu war, dass sie betont hat, dass sie die Praxis der Entsendung von Imamen nach Deutschland aus dem Ausland schrittweise und dann ganz beenden möchte. Dazu gibt es wohl auch schon Gespräche seitens der Bundesregierung mit der türkischen Religionsbehörde in Ankara, der Diyanet. Das ist ja die Behörde, die die meisten Imame aus der Türkei nach Deutschland entsendet. Wie das allerdings gemacht werden soll, das wurde nicht gesagt, aber es soll da schon intensive Gespräche geben. Allerdings ein Prozess, der auch schon aus der Ostseehofer eingeleiteten von dem damaligen Staatssekretär Markus Kerber auch damals begonnen wurde. Außerdem soll auch Gefängnisseelsorge weitergeführt werden und, das ist auch neu, Militärseelsorge soll eingeführt werden. Also es ist eine lange Liste, die Frau Faeser aufgeführt hat. Es wird abzuwarten sein, was alles davon umgesetzt werden kann.
Es war nun das erste Mal eine Sozialdemokratin Gastgeberin der Islamkonferenz mit Nancy Faeser. Sehen Sie da Unterschiede zu Ihren Vorgängern in der Herangehensweise oder der Akzentsetzung?
Nein, Frau Faeser als SPD-Ministerin, das war ja, wie Sie gesagt haben, bislang die Deutsche Islamkonferenz, eine Veranstaltung von CDU-Ministern, hat keine Aufbruchstimmung verbreitet. Aber sie hat klargemacht, dass sie die Deutsche Islamkonferenz ernst nimmt, dass sie so das Zitat, für sie ist das zentrale Forum für den Dialog und die Kooperation zwischen dem Staat und den Muslimen und Muslimen in Deutschland. Das war lange Zeit unklar. Sie hatte sich lange Zeit nicht geäußert, sodass sogar die Mitarbeiter der Deutschen Islamkonferenz, so haben sie gesagt, etwas unruhig wurden. Aber sie hat jetzt klar gemacht, die Deutsche Islamkonferenz seit gestern wird weitergeführt wie bisher. Und die Ministerin setzt dabei, wie schon Horst Seehofer, auf unterschiedliche Besetzungen und Formate.
Es gab im Vorfeld...
Bemerkung noch beim Stil. Als damals Horst Seehofer, vor 4 Jahren gab es ja auch eine große Veranstaltung in Berlin, bevor Horst Seehofer den Saal betrat, da war der Saal, der poppenvoll war, war mucksmäuschenstill. Das war wie ein strenger Klassenlehrer, der von der Klasse erwartet wird. Jetzt war es ganz anders. Frau Faeser sah schon, als die Leute reinkamen, da in dem Saal, hat sich mit den Leuten unterhalten. Also wurde auch nicht groß angekündigt. Das ist eine Bemerkung meinerseits vom Stil her.
Es gab im Vorfeld viel Kritik, vor allem von Wissenschaftlern, auch aus der Union. Da hieß es etwa, dem Thema Islamismus werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gab es dazu Reaktionen?
Frau Faeser hat es in ihrer Rede erwähnt. Sie hat aber auch gesagt, dass sie die Deutsche Islamkonferenz nicht als eine Sicherheitskonferenz ansieht und dass das Thema die Bekämpfung des islamistischen Extremismus eher beim Bund BKA und Bundesverfassungsschutz angesiedelt ist. Die Kritiker, die auch vor Ort waren gestern, ich habe mit zwei sprechen können, Ahmad Mansour, Ali Adnan Topak, haben beide gesagt, dass sie trotzdem unzufrieden sind, dass sie dieses Thema wichtig erachten in der Deutschen Islamkonferenz und haben sie sich ausgedrückt, das sei keine Wohlfühlveranstaltung für sie, die Deutsche Islamkonferenz. So haben sie es gestern wahrgenommen.
Das war Abdul Ahmad Rashid über die Islamkonferenz in Berlin. Die Leitung war nicht ganz astrein, das bitten wir zu entschuldigen. Vielen Dank für diese Informationen. TikTok-Prediger, schwuler Pfarrer, Vordenker und begnadeter Autor. So oder so ähnlich wird Brandon Robertson in amerikanischen Medien beschrieben. Dort zeigt er sich super fromm und super cool. Seine Mission, eine andere Art evangelikal zu sein. Sinje Stattlich stellt den Mann vor.
Hello, it's me. You know, the heretic, the liberal, the backslider. Hello from the other side.
Hier meldet sich der Ketzer, der Liberale, der Abtrünnige von der anderen Seite, so Brandon Robertson über sich selbst in einer Predigt im Jahr 2018. Er zitiert einen Brief, den er an seine ehemalige evangelikale Kirche geschrieben hat, an die Kirche, in der er aufgewachsen ist und mit der er später gebrochen hat, in einem schmerzvollen Prozess.
Dear Church, my heart, it beats for you.
Liebe Kirche, mein Herz schlägt für dich.
But something's happened recently and everything.
Aber etwas ist passiert und alles scheint sich verändert zu haben.
When they've told me that I can no longer truly reflect the image of God because I'm gay.
Sie haben mir gesagt, dass ich nicht mehr dem Bild Gottes entspreche, weil ich schwul bin.
Why then has the church told me?
Warum sagt meine Kirche, dass Gott mich verlassen hat? Ist er nicht immer noch hier in mir? Bin ich nicht Gott eine Freude, so wie ich bin? Oder war das nur Teil der Verkaufsshow?
Don't I still bear it? Doesn't God still delight in me just as I am? Or was that just part of the sales pitch?
Mit 12 Jahren wurde Robertson Mitglied einer Baptistengemeinde im US-Bundesstaat Maryland. Später studierte er am Moody Bible Institute, einer evangelikalen Privatuni in Chicago. Als er anfing, seine Sexualität in Frage zu stellen, musste er sich einer Konversionstherapie unterziehen, mit dem Erfolg, dass er am Ende ganz sicher war, schwul zu sein und sich von seiner Kirche entfernte.
Something as basic as gay people are evil. Like that was a claim that my faith taught me.
Mein Glauben lehrte mich Dinge wie, homosexuelle Menschen sind böse. Und dann traf ich plötzlich Schwule und dachte, wow, die sind ja christlicher als die vermeintlichen Christen in meiner Gemeinde. Ich musste meine Theologie überdenken, weil sich meine Realität änderte. Und das ist zu Beginn ein sehr einsamer Prozess, weil ich mich aus meiner Gemeinschaft rausgedrängt sah.
Forced out of your communities.
Wenn Robertson dennoch predigt, dann tut er das oft vor einer Kamera aus seiner Wohnung in New York City. Mit Baseballkappe und in T-Shirt oder Unterhemd produziert er kurze Videoclips für TikTok. Sein Motto: Make Christianity queer again. Robertson ist nicht nur Pastor, er ist auch Aktivist.
Die Heilige Schrift warnt uns vor denen, die das, was gut ist, böse nennen. Gott hat Sexualität und Geschlechteridentitäten geschaffen. Sie spiegeln seinen Glanz und seine Schöpferkraft wider. Wer sie als sündhaft bezeichnet, der lästert Gottes Schöpfung, seiner Kreativität.
Mit Videos wie diesem erreicht Robertson auf TikTok knapp 200.000 Follower. Er hat mittlerweile 7 Bücher geschrieben, veröffentlicht einen Podcast und schreibt Kolumnen. In der progressiven Christenszene ist er eine Art Superstar geworden. Gottesdienste veranstaltet er nicht mehr physisch in einer Gemeinde, sondern ebenfalls digital als Livestream.
I get a lot of people that would identify as ex-evangelical, meaning that they grew up in the evangelical church.
Ich erreiche viele Menschen, die sich ex-evangelikal nennen, die also aus der evangelikalen Tradition kommen und dann, oftmals in den Trump-Jahren, festgestellt haben, dass diese Kirche nur eine leere Hülle war und nicht wirklich für ihre Werte einstand. Viele meiner Follower sind auch Atheisten. Mir geht es nicht darum, Menschen zum Christentum zu bekehren. Ich möchte den Menschen nur zeigen, dass eine andere Art Christentum möglich ist.
Dieses andere Christentum speist sich zu großen Teilen aus Robertsons Interpretation vom Leben und Wirken Jesu. Immer wieder zitiert er Bibelpassagen, um zu belegen, worum es Jesus seiner Meinung nach vor allem ging, um eine Revolution von unten.
The people Jesus was talking to were those on the margins, those who were oppressed by the Roman Empire.
Die Menschen, zu denen Jesus gepredigt hat, waren Minderheiten. Menschen am Rande, die vom Römischen Reich unterdrückt waren. Man kann das Christentum nur aus der Perspektive der Unterdrückten richtig verstehen, nicht aus der Perspektive der Mächtigen, denn gegen die hat sich Jesus gewandt. Ich möchte die Lehren Jesu in meinem Leben umsetzen, also meine Nachbarn lieben, meine Feinde lieben und für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen.
Robertson bekommt erwartungsgemäß auch Gegenwind, vor allem von konservativen Christen. Im Internet finden sich unzählige Videos, in denen sie seine Aussagen sezieren. Robertson bediene sich aus der Bibel so, wie es gerade in sein Weltbild passe, so der Vorwurf.
I have spent 15 years and $100,000 studying the Bible. So I don't think that anybody has any legitimacy to.
Ich habe 15 Jahre und $100,000 investiert, um die Bibel zu studieren. Und niemand kann mir sagen, dass ich das nicht ernst nehme. Ich bin ja nicht irgendein Liberaler, der das Christentum benutzt. Ja, die Dinge, die ich sage, sind komplett außerhalb der orthodoxen Normen. Aber ich denke, genau diese Normen sind das Problem.
But I think Orthodox Christianity is the problem.
Seine Kritiker seien vor allem von Angst getrieben, sagt er, und er wolle ihnen mit Liebe begegnen. Auch wenn manche von ihnen vermuten, Robertson gehe es nicht nur um den Einsatz für die Schwachen, sondern ganz profan auch um den Verkauf seiner Bücher.
There is a, for better or for worse, an intermingling of capitalism and.
Es gibt hier diese typisch amerikanische Vermischung von Religion mit Kapitalismus und Starkultur. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich meinen Glauben davon entkoppeln kann. Aber ich sehe auch, dass viele Konservative massiv Marketing betreiben und Millionen Menschen beeinflussen. Wir müssen unsere Stimmen erheben, um Menschen weg vom christlichen Nationalismus zu holen und hin zu einer gerechteren Version des christlichen Glaubens.
Speak a different message and to pull people away from Christian nationalism and towards a more just version of Christian faith.
Der schwule Pastor Brandon Robertson, vorgestellt von Sinje Stattlich. Gestern ging es an dieser Stelle um den Prager Theologen Tomasz Halik. Wir sprachen über sein aktuelles Buch »Der Nachmittag des Christentums«. Halik plädiert darin für eine neue Reformation, und zwar auf der Basis von Spiritualität und Kontemplation. Einer, der das seit Jahrzehnten lebt, ist David Steindl-Rast, Benediktinermönch und Autor, 96 Jahre alt. Den größten Teil seines Lebens hat er in den USA verbracht. Jetzt lebt er in einem österreichischen Kloster. In seinem aktuellen Buch geht es um das Vaterunser, das er im Untertitel als ein Gebet für alle bezeichnet. Andreas Mein hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Normalerweise stellen wir hier bei Tag für Tag keine Bücher über Gebete vor. Jetzt tun wir das doch. Was spricht dafür und was auch dagegen?
Also dagegen spricht, dass das hier keine Verkündigungssendung und keine Morgenandacht ist, sondern ein journalistisches Format. Dagegen spricht auch, dass es sich bei David Steindl-Rast nicht um akademisch-theologische Literatur handelt, die ja nun mal wissenschaftlichen Kriterien standhalten muss. Dagegen spricht auch, dass dieser Benediktiner seine Überlegungen an Gott richtet, an ein Du, also im Gebet. Jetzt die Pro-Argumente. David Steindl-Rast erhebt den Anspruch, diesen Text, bekannt als Vater Unser, so deuten zu können, dass es eben ein Gebet für alle sei, so auch der Untertitel. Damit meint er dann auch Hindus oder Nicht-Religiöse oder andere. Dafür spricht auch, dass es einen gewissen Hype um David Steindl-Rast gibt und man dieses Phänomen als solches nicht einfach ignorieren kann. Und er hat vermutlich eine Auflage von, wie bei Anselm Grün so ungefähr, seinem Mitbruder im Benediktinerorden. Auch er erreicht durchaus die Massen, wobei Anselm Grün wahrscheinlich ihn noch toppt.
Massen erreicht er auch im Netz. Man könnte ihn vielleicht sogar als Internetstar bezeichnen. Welche Dimensionen hat das?
Also welche Theologin, welcher Theologe hat schon mal einen großen Auftritt bei jener US-amerikanischen Innovationskonferenz, die besser bekannt ist unter dem Namen TED Talks? Also David Steindl-Rast hatte diesen Auftritt. Mehr als 9 Millionen Nutzer haben das Video bisher gesehen, in dem er 14 Minuten über Dankbarkeit spricht. Also andere David Steindl-Rast-Videos, die haben mal 600.000 Aufrufe, andere 1,6 Millionen. Was auch daran liegt, dass es ein weltweites Netz von Menschen gibt, die unter gratefulness.org oder auf Deutsch unter dankbarleben im Internet seine und auch eigene Ideen verbreiten. Und auch wenn der fast 100-Jährige wohl kaum mehr selbst solche Videos verbreitet, er unterstützt das.
Bevor wir gleich über sein neues Buch zu sprechen kommen, was sollten wir noch wissen über den Autor, über David Steindl-Rast?
Er ist am 12. Juli 1926 in Wien geboren, wo er auch aufgewachsen ist. Er hat dort Kunst und Anthropologie studiert und er ist promovierter Psychologe. 1952 ist er seiner Familie gefolgt, die bereits früher in die USA emigriert war. Details dazu finden sich auch in einem lesenswerten biografischen Gesprächsbuch. Ich bin durch dich, so ich. 1953 tritt David Steindl-Rast in ein neu gegründetes Benediktinerkloster ein. Mount Xavier heißt es, im US-Bundesstaat New York, in der Nähe der Universitätsstadt Ithaca. Es ist ein strenges Kloster. Mitte der 1960er Jahre beginnt er sich in die buddhistische Zen-Meditation einzuüben. Sein Denken ist auch vom Hinduismus beeinflusst. Insgesamt steht er für einen theologischen Ansatz, der jeder Religion zugesteht, zu so etwas zu führen, was Christen als Heil oder Erlösung bezeichnen. David Steindl-Rast tat beides sein Leben lang, erhielt weltweit Vorträge, reiste rund um die Welt, engagierte sich im interreligiösen Dialog, aber er zog sich auch radikal zurück als Eremit, unter anderem in der Nähe eben seines Klosters Mount Xavier. Heute lebt er im Europa Kloster Gut Eich in St. Gilgen, in Österreich auch ein Benediktinerkloster.
Und jetzt also ein Buch über das Vaterunser. Was hat Ihnen daran gefallen?
Zunächst einmal die Sprache. Ich finde da überhaupt keine abgedroschene Formulierung. Steindl-Rast spricht eher mit Rilke oder mit anderen Lyrikern und er integriert buddhistische oder hinduistische Begriffe, um ja, sowas wie eine neue religiöse Sprache zu finden. Er hat nichts gegen Gott, also den Begriff, aber solange der mit in die irreführenden Assoziationen behaftet ist, redet er lieber zum Beispiel vom großen Geheimnis, vom Quellgrund allen Lebens und dem Meer, dem alles zuströmt. Und natürlich von Abba, von Vater. Und wenn dieser Ordensmann Abba ruft, dann bedeutet das für ihn, dass alle Menschen Schwestern und Brüder sind. Und so arbeitet er auch immer wieder raus, dass es nicht heißt, Vater mein oder mein tägliches Brot gib mir heute oder vergib mir meine Schuld, sondern unser Brot, unsere Schuld. Also daran wird ja deutlich, dass es nicht um ein Bittgebet für meine privaten Bedürfnisse geht, sondern um etwas Größeres. Egal ob einzeln oder gemeinschaftlich gebetet, wer dies tut, wird, so Steindl Rast, zum Teil eines großen Wir und verlässt damit den Ego-Trip und findet damit zum wahren Selbst.
Im Inhaltsverzeichnis ist mir aufgefallen, dass er eine Zeile, eine Bitte des Vaterunsers abgewandelt hat. Da heißt es nicht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern und lass uns nicht in Versuchung fallen. Was ist denn damit gemeint?
Ja, also gemeint ist das so, wenn wir schon in Versuchung geraten, also abrutschen zum Beispiel in Depression, Verzweiflung oder Aggression, wenn das also passiert, dann möge jener Vater aber, von dem Steindl Rast spricht, einen nicht fallen lassen. Die übliche Formulierung klingt ja ein wenig so, als würde Gott einem eine Falle stellen, als führte er uns in die Versuchung. Und das sagen ja auch viele Theologen, so auch dieser Autor, das ist ein Übersetzungsfehler. Und da ist Steindl Rast sehr deutlich, das sollte schnellstens offiziell möglichst weltweit geändert werden, in der katholischen Kirche, so wie in Frankreich oder Spanien, wo es heißt, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Diese Kirchen wissen da ja auch Papst Franziskus hinter sich, der die Debatte losgetreten hatte. Die Deutsche Bischofskonferenz führt viele Gründe an, die zu einem anderen Ergebnis kommen als Papst oder David Steindl Rast.
Sie haben das eben gesagt, bei David Steindl Rast geht es oft um Dankbarkeit, um Staunen, um Glück. Jetzt dieses Gebetsbuch. Und wenn man sich die Bilder von ihm zum Beispiel im Netz anschaut, dann sieht man einen Benediktinermönch, der sich aber manchmal auch gibt wie ein buddhistischer Mönch. Diese Frömmigkeit, die er da zeigt, macht das seinen Erfolg aus?
Ja, die Frömmigkeit wirkt ja auch manchmal so ein wenig, ja, wie soll man sagen, fast weichgespült oder so. Also da, man hat da natürlich irgendwie als kritischer Zeitgenosse auch so einen Verdacht. Aber diese weichgespülte Sprache, dieses Outfit, das ist ja die Oberfläche. Und das ist auch bei buddhistischen Mönchen so, da hat man ja auch manchmal diesen Verdacht. Aber nehmen wir mal ein Beispiel. Thich Nhat Hanh, der vietnamesische buddhistische Mönch, Schriftsteller und Lyriker, der Anfang des Jahres gestorben ist. Er, der mit David Steindl Rast befreundet war, vertrat ja das, was man so als engagierten Buddhismus bezeichnet. Und ähnlich ist es bei Steindl Rast, wer so wie er Einheit erlebt in mystischer Versenkung, in Kontemplation, der kann halt nicht zuschauen, wie Menschen von Raketen getroffen werden oder Tiere gequält werden. Und eben auch in einem Buch über das Vaterunser geht es ihm um seinen Protest gegen Krieg, gegen Unterjochung, gegen die permanente Nutzbarmachung und Zerstörung dessen, was für ihn Schöpfung ist, also Geschenk. Also somit, wenn man so will, ja, da ist die fromme Oberfläche, aber es ist auch ein politisches Buch, wenngleich nicht im Sinne politischer Forderungen, und diese Oberfläche ist nicht nur Oberfläche, sondern das geht in die Tiefe. Es ist ein politisches Buch auf der Basis eines veränderten Bewusstseins.
Im Untertitel heißt das Buch über das Vaterunser ein Gebet für alle. Was meint er damit? Und heißt das, dass das auch ein Buch ist für alle?
Also ein Buch für alle. Also ich glaube nicht, dass es ein Buch ist für Rechtgläubige, denen es um Glaubensparagraphen geht oder für Menschen. Ja, also es ist eher ein Buch für Menschen, die eine gläubige Haltung des Vertrauens einnehmen wollen. Und es ist wiederum nichts für Fundamentalisten. Also egal ob christlich oder andere Religionen oder auch fundamentalistische Atheisten. Für die ist es nichts. Aber für all jene, denen der Sinn steht, nach Sinn, für die das Wort Sehnsucht nicht kitschig klingt und die Mystik spannend finden, sind Bücher dieses Benediktiners interessant. So auch dieses, das auch ästhetisch was hermacht. Es hat einen Leineneinband, fühlt sich also auch edel an. Ein Buch, das zum Lebensbegleiter werden kann.
Andreas Mein war das über David Steindl Rasts neues Buch, Das Vaterunser, ein Gebet für alle. 128 Seiten sind im Verlag Tyrolia erschienen und kosten 18 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Marktplatz. Heute zum Thema Gewürze. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.